Also ich sehe mich ja mit meiner Frau tatsächlich ganz, wirklich ist todromantisch auf einer Bank sitzen, aha, vor unserem kleinen Häuschen, auf unseren Sonnenuntergang, ja, über unseren Weinberg auf den See oder das Meer gucken, mhm, und da sitzen und bei einem Gläschen friedlich einschlafen. Das ist mein Endgegner.
Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und habe das schöne Vergnügen, in diesem Podcast spannende Gäste zu treffen und das noch dazu mit der passenden Begleitung, einem Glas Wein. Nach längerer Zeit war ich also endlich mal wieder in Hamburg unterwegs und habe einen Gast getroffen, von dem ich schon häufiger gehört habe, dass er eine große Begeisterung für das Thema Wein hat. Die Rede ist von Sascha, Sänger und Entertainer, vor allem aber eben auch Weinliebhaber durch und durch. Getroffen haben wir uns im Hotel für Jahreszeiten direkt an der Binnenalster und wir hatten sogar die geniale Gelegenheit, muss man wirklich sagen, den 500 Quadratmeter großen Weinkeller dort zu begehen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass wir beide uns wie im Paradies gefühlt haben und deshalb dachte ich, muss ich dieses Mal ja auch gar keinen Wein mitbringen. Ich gebe Sascha einfach mal die Weinkarte und lasse ihm die Wahl, was wir trinken. In unserem Gespräch wollte ich von Sascha wissen, mit welchen Flaschen er seinen Traumweinkeller bestücken würde, wie er sich gute Weine merkt oder abspeichert, die er getrunken hat, aber auch, was sich seit seinem Durchbruch vor vielen Jahren mit If You Believe und This Is My Time, das kennt ihr sicherlich alle noch, so verändert hat und natürlich, was noch alles folgt. Wir hätten wahrscheinlich noch ewig weitersprechen können. Jetzt geht es aber erstmal los in die neue Folge. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Sascha. Wir treffen uns heute in Hamburg zum Weintrinken und ich dachte, heute wäre doch mal der Anlass, wenn wir schon im Vierjahreszeiten sind, die ja so einen legendären Weinkeller haben, dass wir uns ausnahmsweise heute mal zusammen einfach eine Flasche Wein aussuchen können und zusammen einen Blick in die Weinkarte werfen. Was hältst du davon?
Das ist eine ausgesprochen gute Idee. Lass uns gerne mal in die Karte gucken. Es ist ja auch erst 11, insofern, oder für manche auch schon.
Schon, richtig.
Es ist ja schon
also,
11.
Also manche machen Sektfrühstück, von dem her, genau. Ich finde das vollkommen legitim. Ich gebe dir einfach mal diese Weinkarte und sie muss ja legendär sein, weil mir vorhin noch gesagt wurde, dass der Weinkeller 2 Millionen Euro wert ist und dass dort über 80.000 Flaschen Wein schlummern. Da gilt es jetzt, eine rauszufinden.
Ja, aber es ist sehr klein gedruckt und ich habe meine Brille nicht dabei.
Oh je, du kannst sie einfach mit dem Finger drauf zeigen. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie du eigentlich vorgehst beim Wein auswählen.
Oh, sofern ich versuche dazu zu lernen. Also es ist nicht so, dass ich mich besonders gut auskenne. Ich bin kein Weinkenner, aber Liebhaber, so würde ich sagen. Und bin immer noch dabei zu lernen, dazu zu lernen. Es war eine ganze Zeit lang, waren die bei mir, bei Weißweinen zumindest, die Italiener vorrangig. Ganz angefangen Wein zu trinken habe ich eigentlich mit Rotwein. Der erste anständige Rotwein, den ich getrunken habe, war auf einer Promoreise. Da habe ich dann in Österreich, hat mir jemand damals noch nicht so bekannt, Wolf Blass vorgestellt, ein Shiraz mit richtig Bums, der auch vorher lange vorher dekantiert werden musste. Und den, das war für mich so eine, weiß gar nicht, wie ich sagen soll,
eine
Offenbarung. Genau, eine Offenbarung. Vielen Dank. Es war eine Offenbarung, weil alleine das zu riechen war schon so, da habe ich Gänsehaut. Und wenn ich heute dran denke, kriege ich noch Gänsehaut, weil ich noch nie so ein toll, also bis dahin hatte ich halt nicht so wirklich viele Berührungspunkte mit Wein. Und ab da ging es so ein bisschen los. Also habe ich dann natürlich erstmal da weiter gemacht, bis mir jemand gesagt hat, oh, hier gibt es zum Beispiel, in Italien gibt es zum Beispiel Amarone. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Und dann habe ich meinen ersten Amarone getrunken. Dann ging das halt so weiter. Und dann irgendwann auch natürlich zu Weißwein gekommen. Und das ist jetzt eigentlich auch mein Favorit. Ich trinke eigentlich mehr so im Winter, Herbst, Winter fängt die Rotweinsaison für mich wieder an.
Ja, okay.
Und Weißwein habe ich mich so durchgetrunken, bis ich dann irgendwann, also ich probiere gerne alles und ganz lange habe ich die Franzosen komplett außer Acht gelassen und war immer nur so bei Italienern, ob jetzt Lugana vor ein paar Jahren, dann Suave war mal eine ganze Zeit lang auch ganz hip wieder und so und dann bin ich so in Richtung Österreich, Grüner Veltliner, liebe ich, ja. Also bin ich wirklich großer Fan.
Ich mache auch immer mehr, ja.
Und dann sind wir jetzt so irgendwie obwohl es ja eigentlich die mehr oder weniger der Ursprung ist, sind wir dann eigentlich so zurück jetzt zum Sauvignon Blanc und Chablis und so. Und das macht so eine Freude, mich da gerade durch die Franzosen durchzutrinken.
Würdest du sagen, dieser Moment, also mit dem, das war mit diesem Rotwein, das war dein Moment, in dem es Klick gemacht hat mit Wein. Was waren die Sachen, die du davor getrunken hast?
Also ja, ich komme ja aus Soest. Ich komme aus einer westfälischen Kleinstadt und Soest kann sich mit zwei, drei Sachen rühmen. So, also wir sind eine Mittelalterstadt und ehemalige Hansestadt, obwohl wir mitten in der Pampa sind. Tolles Städtchen. Dann gibt es die größte Innenstadtkirmes Europas in Soest, einmal im Jahr.
Aber da gibt es keinen Wein zu trinken.
Es gibt nicht wirklich Wein, aber es gibt Bier. Wir hatten mal in einem Jahr, wo ich selber dann noch, da war ich sehr stolz auf mich auch, weil ich selber aktiv daran beteiligt war, hatten wir den zweithöchsten Bier-pro-Kopf-Konsum in ganz Deutschland nach München.
Ich wollte gerade fragen, aber eigentlich liegt es auf der Hand, dass München am ersten Platz war. Okay, aber das ist schon beachtlich.
Ja, und deshalb haben wir mehr Bier getrunken und wenn mal Wein, dann den fiesen, ne? Also so nur zum Schädeln halt.
Da fällt mir jetzt ein, ich weiß aber wirklich nicht, ob das stimmt, von dem her müssen wir das nochmal prüfen, aber weißt du, welches Land den höchsten Pro-Kopf-Konsum in Sachen Wein hat?
Oh, das kann ich kaum, also ich glaube nicht, dass es Frankreich ist, weil ich habe in auch Italien nicht, weil in südlichen Ländern wird ja Wein, auch in Spanien zum Beispiel, mehr oder weniger nur zum Essen getrunken. Wir sind die sich damit betrinken. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass es sogar Deutschland ist. Aber
tatsächlich, Deutschland liegt, glaube ich, bei ungefähr 21 Liter oder so pro Kopf. Ja. Es ist der Vatikan, aber das ist immer, weil, kennst du das? Das ist immer so eine tolle Geschichte. Natürlich der Vatikan, aber tatsächlich würde es ja irgendwo auch Sinn machen.
Was, wonach ist dir denn der Sinn? Also ich bin ja auch bei Riesling, bin ich auch ganz vorne mit dabei. Mhm. Der muss nur passen. Wir haben hier so einen Van Volkshem, den habe ich schon mal getrunken. Das ist aber auch schon lange her und den habe ich sehr, sehr häufig.
Ja, okay. Wir können auch heute ruhig außergewöhnlich machen. Also ich mag es gerne, wenn man experimentierfreudig ist, aber ich liebe auch Riesling und den Rest darfst du entscheiden, weil du bist ja der Gast.
Okay. Da ist ein Sauvignon Blanc. Den würde ich probieren.
Okay.
Das ist ein Sauvignon Blanc aus Deutschland.
Das ist in Appenheim in Rheinhessen. Warum nicht? 21er Sauvignon Blanc.
Ja.
Sehr gut. Ja.
Mal gucken, wie die das gemacht haben.
Ich bin gespannt. Wir bekommen den jetzt freundlicherweise gebracht. Von dem her können wir eigentlich auch in der Zwischenzeit ein bisschen darüber sprechen, wie es. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Weinliebhaber, würdest dich nicht als Experte beschreiben, aber von wem holst du dir Rat, wenn es um Wein geht?
Von allen, von denen ich glaube, dass sie mehr Ahnung haben als ich, beziehungsweise oder man geht in Weinpodcasts.
Ja, stimmt.
Da lernt man auch eine Menge, gibt es in Hamburg auch ein. Ich bin jetzt auch gar nicht so, also ich gehe gerne in Restaurants, gehe gerne essen und dann lasse ich mir was empfehlen. So, dann wird, natürlich ist, also das, was man sagt, ist oft nicht das, was der Wein eigentlich macht, weil man eine sehr subjektive Wahrnehmung hat. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ich würde jetzt nicht beschreiben können, unbedingt auf den Punkt, ob ich jetzt Säure meine oder woran ich das festmache, den Säuregehalt, ob das jetzt hier hinten im Rachen pritzelt oder vorne oder keine Ahnung, ist sehr subjektiv bei mir und ich versuche das dann dem Sommelier oder dem Kellner dann irgendwie zu vermitteln, was ich gerne trinke. Mach das dann vielleicht an so Beispielen fest. Also ich sage, im Moment bin ich so auf Chablis.
Ja.
Vielleicht habt ihr ja sowas in der Art oder Sauvignon Blanc und dann bringt er was. Und wenn mir das dann schmeckt, dann mache ich meistens ein Foto davon und besorge mir eine Kiste, wenn es sie gibt.
Aha.
Und dann habe ich den zu Hause und dann wird der mal mit Freunden probiert und dann so. Und so komme ich so irgendwie vom einen zum nächsten und habe so ein paar Standards auch immer,
die ich da habe. Wie du gerade ja auch schon meintest, ich finde, man hat auch immer so Phasen, wo man was ganz besonders mag. Das heißt, im Moment ist die Sauvignon Blanc-Phase.
Ja, also ist gar nicht so blöd, weil dann hat man das eine Weile und dann übertrinkt man sich daran, auch so dann so und dann kommt halt das Nächste. Dann muss halt der Nächste ran. Das ist so, bei mir ist es auch so, dass ich habe keinen Schuhtick, aber ich habe relativ viele Schuhe, weil ich halt so viel auftrete, so viel im Fernsehen und dann sammelt sich sowas an. Ich habe aber so ein paar Lieblingsschuhe. Die trage ich dann meistens so lange, also ich wechsle die nicht oft, sondern ich trage die, bis sie durch sind.
Ja.
Und dann kommen die Nächsten und so ist ein bisschen bei mir auch bei Wein. Wie gesagt, ich bin so über Grauburgunder, dann Riesling, dann Luganer, weil mein Schwiegervater so gern Luganer trinkt, habe ich mich dann auch damit angefreundet. Dann haben wiederum Freunde von mir, ein italienischer Suave, auch aus der Region um den Gardasee. Traumhafter Wein, so, und den hatten wir dann, aber da haben wir dann kistenweise und so. Und den konnte man auch echt gut trinken. Das war jetzt nicht so, oh, wir machen mal ein Gläschen, sondern konnte man auch mit Freunden teilen und damit Partys feiern und so. Und dann kam halt der nächste, weil dann hat man sich dann irgendwann auch ein bisschen daran Sitt getrunken.
Sitt von satt.
Ja, ich oder? Weiß, ich liebe das Ding zu droppen, weil ich habe teilgenommen an diesem Wettbewerb.
Was genau war das für ein Wettbewerb?
Das war ein Wettbewerb vom Duden und Lipton Eistee im Konglomerat, das Pendant zu satt zu finden. Also nicht mehr durstig. Und ich weiß aber nicht mehr, ich habe in meiner Erinnerung wirklich doll gegraben, ich weiß nicht mehr, was mein Vorschlag war. Also ich weiß nur, dass Sitt gewonnen hat.
Ja. Gut, ich bin gespannt auf den Sauvignon Blanc. Du hast mal gesagt, dass du saftig und süffig gerne magst. Und gerade hast du auch schon gesagt, du versuchst dann dem Sommelier das zu beschreiben. Ich finde das ja manchmal sogar ganz erfrischend, wenn das nicht dieses Aromenbeten und im Abgang und hinten an der Zunge und also nicht dieses manchmal ja schon auch Fachgesimple, sondern wenn es einfach frei raus ist. Was ist deine Weinsprache?
Ja, deshalb bin ich so unverständlich, weil die sich auskennen, die wissen nicht oft, also ein guter Sommelier weiß auch
versteht
mit dem
das dann.
Umzugehen, was ich ihm versuche zu vermitteln und so. Und das dann einzugrenzen, er stellt dann die richtigen Fragen. Was trinken Sie denn sonst so?
Ja, es ist ja wie in der Bravo so früher,
genau.
Diese, wo du dann am Ende irgendwo rauskommst.
Also genau, so eine Hinleitung, so ein kleines Labyrinth. Und es ist natürlich auch total subjektiv. Also da wir ja nur ein paar Geschmacks...
Wo man was spürt.
Wo man
oder
wirklich was spürt. Ja. Sauer, salzig, süß oder noch nicht mal.
Ja.
Und bitter. Und das war es eigentlich. Und der Rest ist irgendwie macht sich im Hirn zusammen. Deshalb, es gibt, glaube ich, Weine, wo 90% der Menschen sagen würden, ja, schmeckt, ist lecker oder
ja,
so. Ne?
Ja,
auch
das
wenn
stimmt.
Sie keine Ahnung haben.
Die einfach ein bisschen gefälliger sind.
Aber
ist
es
ja
gibt auch Weine, wo die 50% sagen, der schmeckt mir überhaupt nicht und 50% sagen, den finde ich toll. Und ich glaube, das ist einfach subjektiv. Es kommt manchmal auch auf die Stimmung an, finde ich.
Sowieso. Ich glaube, man muss immer das große Ganze sehen.
Ja.
Also so, wie ist man selbst drauf? Wie sind die Personen, mit denen man es trinkt? Ich finde sogar, dass auch Persönlichkeit irgendwo, wenn man einen Bezug hat zu der Person, die den macht, zu einer Winzerin oder einem Winzer, dass es auch nochmal irgendwie mitschwingt. Natürlich alles, Terroir und Boden und Herkunft, ja. Auf jeden Fall. Wo sich ja die Geister immer ein bisschen streiten, oder merke ich in meinem Umfeld ist immer, dass das Sauvignon Blanc hat sehr starke Liebhaber, die das sehr, sehr gerne mögen. Und welche, die es nicht so abhängen können, aber...
Ich kenne das eigentlich nur bei Chardonnay. Also bei Chardonnay, ich bin zum Beispiel, ich mag keinen Chardonnay.
Das war das Einzige, was ich wirklich rausfinden konnte, ja. Dass du kein Chardonnay magst.
Ja, es ist also nicht so prinzipiell. Ich sage jetzt nicht prinzipiell, ich mag... Und Chardonnay wird ja meistens, also ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber meistens im Fass ausgebaut oder zumindest mal durchgeschwenkt. So. Und sobald so ein Wein, so eine Holznote, also Weißwein, Holznote hat, dann kriege ich eigentlich schon, dann finde ich den schon nicht mehr lecker. So,
dann
ich
sind
mag lieber frisch,
mit dem
Sauvignon Blanc gut.
Sehr fein.
Aber ich habe auch schon überraschenderweise Weine getrunken, von denen ich nicht wusste, dass sie auch mal ein paar Monate im Holzfass waren. Also wirklich nur. Oder der Winzer den kurz dran vorbeigetragen hat oder so. Ne? Was ist dann, wenn so ein Hauch, so Dings und so,
genau.
Das finde ich dann doch, also da musste ich mich schon mehrfach revidieren, dass ich das dann doch auch, das ist dann aber der Wein, da trinkt man zu zweit eine Flasche. So am
der
Abend.
So Zeit
sind jeder
braucht,
zwei Gläschen, anderthalb, weil er mit, genau, und der macht so viel dann.
Ja.
Danach geht nichts mehr, da geht auch kein anderer mehr.
Wenn man sich mit dem Wein so sehr auseinandersetzt und sich beschäftigt, dann, glaube ich, macht das eben irgendwo dieses Sitt. Ist im Sinne dann auch nicht satt wie Völle, sondern es ist so ein bisschen, nee. Ich habe mich jetzt damit beschäftigt, ich brauche jetzt wieder was anderes. Was ist aber größer, dein Schuhschrank oder dein Weinschrank?
Der ist gut. Ich glaube momentan noch der Schuhschrank, aber wir arbeiten in unserem Weinkeller. Also es klingt jetzt wirklich echt extrem. Weinkeller klingt gleich immer so. Ne?
Nach vier Jahreszeiten,
irgendwie 200 Quadratmeter. Nee, der Weinkeller ist... ganz kleines Räumchen, das aber, den haben wir gefunden. Also wir haben gerade ein Haus renoviert, kernsaniert.
Er ist bei dir zu Hause.
Der ist bei uns zu Hause, den haben wir gefunden und das war ein Geschenk, weil diesen Raum, das ist so ein eigentlich Gemüselagerkeller.
Also ich kenne das oft als Kartoffelkeller.
Genau, Kartoffelkeller, danke. Und sowas haben wir, da ist er. Sowas haben wir
Wahnsinn.
und den werden wir uns jetzt mal zurecht machen. Da können wir dann irgendwie schön mal ein bisschen eine Weinsammlung starten. Und da habe ich große Lust zu.
Oh, schau mal. Also.
Ja.
Ist es, genau. Ja, 21er Sauvignon Blanc.
Das macht aber nichts.
Sehr gut. Dankeschön. Ja.
Wir beide probieren, ne? Wir müssen ja dann...
Auf Kork ja, musst du ja jetzt nicht, deswegen Dankeschön.
So, der Plan ist nämlich erstmal ein Weinkeller.
Mhm.
Hm, ja. Erstmal ein Weinkeller, dann eine Weinsammlung und dann einen eigenen Wein.
Okay, das wäre jetzt viel später gekommen, nämlich hier, wann kommt der Sascha-Wein, weil es mich eigentlich überrascht, dass es da noch nichts gibt. Angenommen, ich würde dir sagen, hier hast du 50.000 Euro, du darfst sie verwenden, aber nur für Wein.
Der ist nicht übel.
Nein, der ist super schön. Er ist so frisch, dadurch, dass er noch sehr jung ist.
Für die Uhrzeit genau.
Ja, genau. Er weckt eigentlich sehr gut auf. 21. Ja. Hast du gut ausgewählt.
Ja, schön.
Sehr schön. Also das ist
Ach ja.
Der Beweis, dass Sauvignon Blanc in Deutschland auch sehr gut funktioniert.
Geht sowieso für einiges. Ich glaube, wir haben uns lange, haben sich die deutschen Winzer selbst unterschätzt. Und immer auf die gleichen alten Pferdchen gesetzt und so. Und ich finde das sehr schön, dass es so eine, habe ich zumindest das Gefühl, dass in Deutschland so eine Bewegung gibt unter den Winzern. Also gerade zwar Familienbetriebe, also jetzt nicht nur Typen aus Berlin kommen, so ehemalige Werber, die jetzt irgendwie sich Weingüter kaufen und selber irgendwie Hipsterwein machen und so. Obwohl ja, muss ich ehrlich sagen,
auch tolle Sachen.
Extrem
ja,
tolle Sachen gibt.
Extrem spannend. Das macht es ja so vielfältig.
Ja.
Also dass es die Traditionsgüter gibt und dann aber auch Leute, die sich neu damit beschäftigen, braucht es ja auch.
Ja, finde ich auch. Das gibt immer frischen Wind. Und ich finde es auch toll, wenn die nächste Generation, also die jungen Winzer aus diesen Traditionsfamilien, sich dann sagen, okay, wir machen jetzt mal was anders. Ich möchte jetzt hier ein Sauvignon Blanc machen. Und dann sagt der Riesling, Papa, bist du verrückt geworden? Wir werden reden und nehmen. Na, das ist doch schon seit über 100 Jahren. Und dann sagt, nee, komm, wir machen das mal. Und dann setzen dich dran und schaffen was Cooles. So, ne? Und das finde ich... Finde ich auch spannend, finde ich auch schön. Also in Deutschland passiert echt was.
Und das ist wirklich wie so eine Revolution und ich habe auch den Eindruck, dass, also erstens das Interesse am Wein wieder steigt, auch bei jüngeren Leuten, sich damit zu beschäftigen, vor allem auch Sachen vielleicht zu kaufen, die aus dem näheren Umfeld kommen. Also ich habe in Stuttgart studiert und hatte mich auch immer gefragt, hey, hier sind doch überall Weinberge um uns herum, wir sehen die jeden Tag, warum trinken wir Weine aus Italien oder von weit weg, die auch einen langen Weg hinter sich bringen müssen. Dabei ist doch eigentlich alles vor der Haustüre und das finde ich ganz schön, dass muss man schon ein bisschen fahren. Wobei, in Hamburg gibt es sogar, es gibt hier einen Weinberg, der gepflanzt wurde, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Es war auf jeden Fall damals mit Trollinger-Reben, was ja typisch württembergisch ist. Und es gibt ein Synonym, das ist irgendwie der Hamburger oder sowas. Aber mit den 50.000 Euro, was würdest du, wenn du es nur für Wein ausgeben dürftest, was würdest du dir weglegen?
50.000 ist schon richtig viel Geld.
Stimmt, das ist schon Wein. Viel.
Also natürlich,
ja, aber du sollst ja wirklich mal aus dem Vollen schöpfen.
Ich würde es aber teilen, also ich würde mir, glaube ich, so ein paar Schätzchen für irgendwie, so ein paar, die vielleicht auch eine Wertanlage sein könnten und für den Rest mal ein bisschen durchdrehen. Auch mal übers Ziel hinausschießen, aber eben halt ganz, ganz geil aufstocken, also richtig so Reserven, also viel, viel guten, und es gibt ja auch wirklich viel guten, nicht günstigen, aber doch, es gibt auch günstigen Wein.
Einfach, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben.
Genau.
Ja.
Und davon dann halt einfach viel, dass der Keller voll wird.
Ich habe eine Liste bekommen von dem Weinkeller hier. Die teuersten Flaschen, die hier liegen, sind natürlich auch Champagner, aber zum Beispiel auch Süßwein aus 2011, Riesling Trockenbeerenauslese von der Saar für 6.500 Euro. Einer der Winzer, der mit zu denen gehört, die seine Weine, die halt weltweit begehrt sind und die man sogar ersteigern muss. Also es gibt dann eine Versteigerung und da fällt dann der Hammer. Insofern wäre vielleicht mit diesen 30.000 auch eine Idee, zur Versteigerung zu gehen.
Ja, das stimmt. Das ist bestimmt spannend, aber dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Also ich müsste auf jeden Fall jemanden mitnehmen, der mir sagt,
so ein Berater.
Ja, da kannst du zuschlagen.
Ja, ja. Wie sieht es denn mit Tim Mels aus? Weil du ja mit ihm befreundet bist oder im Kontakt, berät er dich in Sachen Wein zum Beispiel auch?
Manchmal. Er ist kein Sommelier, aber er kennt sich aus, aber jetzt auch nicht. Ich glaube, er kennt sich besser aus, als er meistens zugibt. Also wir haben noch nie so oft, nicht so wirklich viel über Wein gesprochen, aber wir tauschen uns aus und als ich mal so ein paar Sensationsweine aus Österreich mitgebracht habe, dann ist er auch der, mit dem ich das, also außer neben meiner Frau, natürlich mit dem ich das teile. So, weil ich weiß, der hat da Spaß dran und der findet das toll, guten Wein zu trinken. Und
Nee, das stimmt. Und gerade das Thema Wein ist ja so schön, weil man sie nie auslernt. Also es gibt ja so viele verschiedene Sachen, Länder, Herkünfte, Rebsorten, Weine. Man kann immer was lernen. Das finde ich das Schöne. Und es ist auch immer was Geselliges.
Ja, absolut. Und wenn man dann dieses Geräusch bekommt.
Das ist oft die erste Reaktion.
Ja, das kann irgendwie aber auch beides bedeuten. Ne? Das kann dann irgendwie so ein bisschen Louis de Finet-mäßig, man weiß nicht genau.
Ich kann ja gleich nochmal ein, ich habe eh leer, ich schenke jetzt mal nach, dann können wir.
Oh nee, das
mache ich. Achso, sehr gut. Wie war das die Schritte jetzt? Erster der eigene Weinkeller, oder?
Zuerst der Weinkeller, dann die Weinsammlung.
Die Sammlung.
Langsam so mal aufstocken und so, und wie gesagt, so eine Mischung. Aus ein paar Schätzchen vielleicht, die man findet bei einer Auktion oder wie auch immer.
Der dritte Schritt war ja der eigene Wein.
Genau. Das ist ein Traum. Also ich sehe mich ja mit meiner Frau tatsächlich ganz, wirklich ist es todromantisch, auf einer Bank sitzen, vor unserem kleinen Häuschen, auf unseren Untergang, über unseren Weinberg auf den See oder das Meer gucken und da sitzen und bei einem Gläschen friedlich einschlafen. Und das ist mein Endgegner, meine Endvorstellung. Hätte ich große Lust. Ein Freund von mir, der macht ja schon einen eigenen Wein, da bin ich mir neidisch drauf. Aber ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen umzuschauen, mal jetzt, wenn ich mal nicht mehr so viel zu tun habe, so nächstes Jahr, übernächstes Jahr, mal ein paar Weingüter zu besuchen, ein paar Winzer, die ich kennengelernt habe oder schon lange treffen wollte, also mit denen ich in Kontakt bin, dann mal zu besuchen und mal gucken, ob irgendeiner dabei ist, wo man sagen kann, wir kommen hier zusammen. Das ist,
also wenn die Sauvignon Blanc Winzerinnen und Winzer in Deutschland.
Ja, genau. Aber vielleicht aber dann ist es dann auch schon wieder was anderes. Also das,
ja, wer weiß, welche Phase gerade. Ja. Aber hättest du auch wirklich so die Lust, ein Jahr mitzuarbeiten? Ich meine, natürlich ist es zeitlich schwer, die ganzen Schritte.
Nein, ich komme nur zum Probieren.
Nö, nicht.
Ich komme nur zum Probieren. Nein, so ein bisschen. Natürlich muss man sich schon reinfuchsen. Das ist natürlich eine total romantische und naive Vorstellung, die ich gerade habe. Aber ich weiß ja überhaupt nicht, wie Weinmachen funktioniert. Also ich kenne das von Bildern, aber richtig selber mal dabei sein muss man dann schon, um auch so ein bisschen das zu verinnerlichen, worum es da eigentlich wirklich geht. Klar, aber jetzt ein ganzes Jahr auf dem Weingut tatsächlich tschackern, ja, wer weiß. Vielleicht ist es aber auch dann absolut die Erfüllung und ich mache nichts anderes mehr. Also das kann mir auch passieren.
Also durchaus, ich meine schon irgendwo eine romantische Vorstellung, weil man ja auch so stark von der Natur abhängig ist. Aber gleichzeitig stelle ich mir ja auch ehrlich gesagt, vielleicht jetzt auch eine romantische Vorstellung, aber nichts schöner vor, als wenn man als Winzerin oder als Winzer irgendwo in Deutschland, in einem Restaurant oder auch auf der ganzen Welt unterwegs ist und sieht seinen eigenen Wein auf der Karte. Ja. Und vielleicht kriegst du mit, wie am Nachbartisch oder so sowas bestellt wird. Und wie schön ist das, dass Leute dann dein Produkt und dein Ergebnis kommt. Richtig.
Ja klar, das wäre natürlich der Knaller. Aber ich glaube, also Step by Step, ich würde, wie gesagt, wahrscheinlich mal versuchen, mit einem Winzer, der da Bock drauf hat, irgendwie mal dann versuchen, irgendwas zu entwickeln. Und das wäre so der erste Step, das heißt, das Risiko nicht komplett auf meinen Schultern zu haben, sondern eine Kooperation einzugehen und dann vielleicht zusammen einen Wein zu basteln, der so ein bisschen so nach meinem Geschmack ist, sozusagen. Ja. Und dann gucken, ob den Menschen teilen, so diesen Geschmack. Das wäre natürlich super spannend. Aber es soll ja nicht nur so ein Experiment sein, ist ja schon eine Leidenschaft. Also es ist schon so ein Rentengedanke dahinter, ne? Dass man irgendwie sagt, so ich würde irgendwas machen, was mir Spaß macht als Alternative. Mich fragen auch oft Leute, was würdest du machen, wenn du nicht Musiker wärst?
Ja.
Sage ich, ja, vielleicht wäre ich gerne Schreiner.
Ja.
Ich gerne mit Holz. Ich kann überhaupt nichts. Ne? Ich habe zwei linke Hände.
Das ist auch ein handwerklicher
Beruf. Mal Nagel in, also ich, ja, vielleicht schaffe ich es noch einmal den Akkuschrauber und so. Das kriege ich schon hin. Aber ich kann jetzt nicht. Ich habe noch nie ein Regal gebaut oder so oder einen Schrank. Aber da habe ich auch diese romantische Vorstellung, dass Schreinern mit Holz arbeiten, irgendwas Schönes herstellen,
was
nachher was ein Design hat und sowas erschaffen. Und so geht's mir halt auch mit Wein, weil das mag ich. Das ist ein Hobby und das würde ich nicht zum Beruf machen, sondern es sollte weiter Hobby und Leidenschaft sein. Ich glaube, dann hat man wahrscheinlich ganz gute Chancen, dass auch was halbwegs Anständiges bei rumkommt.
Und man hat jahrelang was davon, wie von so einem Möbelstück. Also man schaut es immer wieder an und erinnert sich daran, wie man es gemacht hat. Und so ist es ja auch beim Wein, wenn man dann nach Jahren das wieder probieren kann. Ich stelle mir das schon irgendwie sehr erfüllend vor.
Ja, und eben halt auch dieses, also ich glaube auch dieses Risiko, dass es auch in die Hose gehen kann. Also eben nicht, weil es nicht an einem liegt. Also das ist natürlich das fürchterlich. Und da können auch ganze Existenzen zugrunde gehen. Aber auch das ist ja dann als Laie, der sich das jetzt vorstellt, ist das natürlich auch spannend. Hoffentlich passiert es nicht, hoffentlich geht es durch. Wir haben jetzt so lange gemacht und so. Das wäre natürlich, ja, es ist
schon
auch
schon fiebern.
Ja.
Wirst du das so oft gefragt, was du sonst machen würdest, wenn du kein... Ist das die meistgestellte Frage oder was ist die meistgestellte Frage?
Das ist eine der meistgestellten Fragen. Ansonsten kann ich das gar nicht sagen. Es werden eigentlich viele Fragen wiederholen sich, aber das ist nicht so schlimm, weil dann muss ich mich auch nicht so doll umstellen.
Ich musste mich erinnern, ich bin gestern mit dem Zug nach Hamburg gefahren und habe mich erinnert, dass ich damals eine Maxi-CD hatte in Schwarz-Rot mit This Is My Time und habe dann gesehen, dass es der WM-Song 2002 war.
Ja, krass, ne?
Und 20 Jahre später, was würdest du sagen, hat sich verändert?
Also es hat sich zum Beispiel, ich spiele ja diese Songs immer noch live. Und jetzt habe ich dann sogar ein Bühnenprogramm gemacht.
Es gibt eine Tour.
Das ist eine Show. Also es ist gar kein Konzert, so möchte ich es gar nicht beschreiben, sondern es ist eine Show, eine Revue. Ganz bescheiden. Und ich erzähle aus meinem Leben und belege das anhand von Musik. Also es ist nicht nur meine Musik, die da stattfindet, sondern in der ersten Hälfte erzähle ich vor allen Dingen von den Sachen, die ich gehört habe. Meine erste Platte, die ich auf den Plattenspieler gelegt habe, meine erste Single.
Was war die erste
Platte? Die erste Platte war Elvis Presley. Mhm. Seitdem
okay,
geprägt.
Das passt dann wieder.
Und seitdem großer Fan. Also ich bin Elvis-Fan durch und durch. Und dann gab es natürlich auch die erste Single, das war Howard Carpendale. Jetzt fragen sich die Menschen natürlich, wie konnte das passieren, Elvis und Howard Carpendale? Aber damals war Howard Carpendale der deutsche Elvis. Das wissen viele nicht mehr, aber ich bin ja mit meiner Oma und der Hitparade aufgewachsen.
Und T. Amo.
Und da war dann nachts, wenn alles schläft, war meine Single. Und da war Howard Carpendale und der hat ja auch immer in Interviews gesagt, dass er halt auch total großer Elvis-Fan ist und immer als Elvis-Imitator früher auch Auftritte gemacht hat.
Okay,
und so.
Das ist eigentlich
ja, das sind so Sachen. Das ist Fun Fact Sascha. Und der hat dann... ja, und deshalb fand ich den dann cool. Und den fand ich cool. Ich fand, der sah gut aus, der hatte irgendwie so und der hat eine tolle Stimme und so. Und deshalb, für mich war ja, damals war ja Schlager auch nicht Schlager. Mhm. Also es gab die Schublade noch nicht.
Es war nicht so verpoppt wie heute, oder?
Es gab die Kategorie noch nicht.
Mhm. Ach so, also, es wurde nicht benannt als...
Genau, früher war der Schlager, war der bekannte Song aus dem Radio. Mhm. Und es war egal, ob er deutsch oder englisch war, ist einfach Schlager. Also mein Schwiegervater hat zum Beispiel gesagt, du bist ein toller Schlagersänger. Da habe ich mich erst angegriffen gefühlt, weil ich dachte, er will mich beleidigen. Aber dann habe ich gemerkt, nee, der kommt aus einer Generation, wo man noch Schlager, Gassenhauer gesagt hat.
Okay.
Wo das wurde dann irgendwann abgelöst von Hit, eben dann halt auch Hitparade. Und dann irgendwann wurde Schlager auch zum Genre.
Mhm.
So, zum bestimmten Genre mit so, was man so heute kennt. Und deshalb war das früher noch nicht so, dass man das so hart eingeordnet hat, wie wir das heute machen. Und das fand ich auch gut so. Und da wollte ich eigentlich immer hin zurück. Ich habe mich immer so ein bisschen als der Beauftragte gefühlt, diese Schubladen wieder aufzumachen und alles miteinander zu vermengen, zumindest als so geschmacksneutrale Zone irgendwie so zu sehen. Und habe das nicht ganz geschafft.
Das bedeutet, in dieser Show würdest du dann anfangen und von deinen ersten Musikerfahrungen und Vorbildern...
Genau, auch der erste
Kurs, der
erste
Tanz und so. Und dann singst du quasi etwas von Elvis. Oder du singst etwas von Howard Carpendale.
Ja. Oder von Lionel Richie.
Oh.
Und noch von einigen anderen. Und dann geht das natürlich, meine Reise, meine musikalische, geht natürlich weiter. Die geht dann durch die Grunge-Zeit. Dann
der Schmusesänger.
Dann gibt es natürlich das große Medley von den Hits von The Dome und Bravo Supershow. Aber eben davor auch die Songs aus der Zeit, als ich Grunge, ich habe ja 5 Jahre, war ich ja in der Grunge-Band. Und so, und da hatte ich lange Haare und habe ganz, ganz andere Musik gemacht und so. Das, ja, und das wird alles dann Thema sein. Auch Dick Brave hat natürlich dann seine Zeit auch in der Show. Und so geht das dann halt weiter bis zu meiner Ehe, also meiner tollen Frau. Und dann habe ich noch für die Show extra einen Song für meinen Sohn geschrieben. Das quasi das i-Tüpfelchen meiner wundervollen Zeit auf dieser Erde markiert. Und dieser Song heißt Lighthouse und den fanden wir alle so toll und er ist wirklich sehr emotional und deshalb kommt er jetzt auch raus und so. Ich bin ganz stolz drauf.
Wie geht's Dick Brave? Weil das ja so, man kennt es selten.
Das ist übrigens eine der meistgestellten.
Wirklich?
Fragen. Ja, es tut mir so leid.
Auch wie geht's ihm?
Nein, weiß ich nicht, wie geht's ihm. Okay. Und wann kommt er denn wieder? Und dann muss ich immer sagen, wann kommt er wieder? Muss ich sagen, das weiß ich nicht. Ihm geht's erstaunlich gut. Das Problem ist nur, dass es sehr schwierig sein wird, ihn wieder auf die Bühne zurückzukriegen, weil er jetzt Milliardär ist. Er hat eine coole App erfunden und wohnt jetzt auf einer Yacht. Und hat jetzt, glaube ich, keine Lust mehr auf, so auf Rock'n'Roll und so.
Sehr gut. Also es gibt auch schon Antworten auf die meistgestellte Frage. Sehr gut. Ja, weil ich mich gefragt habe, gibt es das so häufig, dass es deutsche Künstler, Sänger gibt, die so in zwei wirklich total unterschiedliche Rollen schlüpfen und die ja auch sehr unterschiedlich im Grunde sind. Also wie kam es, dass du gesagt hast, dass ich mache jetzt was weg ist von Sascha und was wirklich eine andere Persönlichkeit braucht?
Oh, das ist eine, ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich versuche es mal kurz abzureißen. Ja. Es ist so, dass ich zu der Zeit, da war ich so ungefähr so 5-6 Jahre so am Stück unterwegs. Also dann kam der Erfolg und dann ging es einfach los. So, dann ging das los durch alle Länder der Welt, inklusive zweimal Amerika, Promotour und Thailand und überall und Italien und keine Ahnung. Ich war halt wirklich...
Als Sascha.
Als ja. Sascha, mhm. Ich war wirklich überall und währenddessen habe ich noch 3 Alben gemacht und die auch noch promotet und so. Ne? Und dann war es wirklich, dann war es einfach sehr viel. Und im Jahr habe ich dann am Ende des Jahres, so zweite Hälfte des Jahres, Ende des Jahres, habe ich öfter mal so Leute getroffen, auch so Veranstaltungen wie Bravo Super Show, Komet, The Dome und so, die dann sorgenvoll ihre Hand auf meine Schulter gelegt haben und gesagt haben, so geht's dir gut. Mhm. Und ich meine, ja klar, geht's mir gut. Und irgendwann habe ich im Spiegel geguckt und habe gemerkt, so, mir geht's überhaupt nicht gut. Mhm. Und da war ich halt, ich war sehr ausgelaugt und hatte überhaupt keine Lust auf das, was ich da tue gerade, weil ich brauchte eine Pause. Dann habe ich das anberaumt, habe meinem Management und meiner Plattenfirma gesagt, ich brauche eine Pause, ich möchte gerne das nächste Jahr aussetzen. Und dann entgegen aller Vermutungen haben beide Parteien gesagt, ja, unbedingt. Damals habe ich nach jedem Jahr, also immer zum Abschluss des Jahres und in Nikolaus rum, eine Art Weihnachtsfeier veranstaltet für Freunde, Geschäftspartner, ein paar Leute von der Plattenfirma und ein paar Fans. Mhm. So, ne? Und so ganz, ganz kleiner Kreis, 150 Leute, und für die haben wir immer so ein kleines Konzert, Jahresabschlusskonzert gegeben. Und in dem Jahr hatte ich überhaupt keine Lust, noch einmal If You Believe zu singen. Und da habe ich gedacht, nee, ich muss was anderes machen. Und auf meiner Amerika-Promo-Reise mit meinem damaligen Gitarristen André Täuber haben wir in Memphis halt gemacht und haben im Peabody Hotel, wo Elvis seinen Vertrag mit Colonel Tom Parker unterschrieben hat und so, geschlafen, waren in BB Kings, waren in Graceland, Sun Studios und haben die ganze Elvis-Rutsche gemacht und da haben wir uns damals gesagt, irgendwann machen wir mal eine Rock'n'Roll-Band. Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, so, kannst du dir vorstellen, dass wir dieses Jahr vielleicht nicht Sascha Lieder spielen, sondern dass wir vielleicht Rock'n'Roll machen und so, und dann haben wir noch 2 Jungs dazu geholt, die das gut können. Und dann haben wir einfach einen Rock'n'Roll-Abend gemacht. Wir haben uns einfach 20 Songs drauf geschafft. Oldies. Ich habe mir ein weißes T-Shirt angezogen, eine Jeans und hatte ich eigentlich zu kurz, aber habe da irgendwie eine tolle draus gemacht und habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt Rock'n'Roll-Songs. Da gab es den Namen noch nicht, da ist Nick Brave noch nicht entstanden, sondern es war ein Sascha-Abend mit Rock'n'Roll-Musik. Mhm. Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir an dem Abend noch entschieden haben, auf eine kleine Tour zu gehen. Die dann gebucht wurde und dann musste ich mir natürlich Gedanken machen, wie heißt denn das Ganze überhaupt? So, und dann saß ich bei meinem damaligen Tourmanager im Büro und da haben wir darüber gesprochen, wie denn die Ankündigung sein soll, was wir denn den Tourveranstaltern sagen können, was sie Sascha da hinschreiben und so. Ja, Sascha singt Rock'n'Roll. Ja. Also, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass sie überhaupt wissen, dass ich da komme. So, ne, das ist so. Und dann habe ich so auf die Wand geguckt, ist keine erfundene Geschichte, ausnahmsweise, habe ich auf die Wand geguckt und mein Tourmanager damals hat auch für Nick Cave and the Bad Seeds gearbeitet. Und dann habe ich das Plakat gesehen und dachte, Nick Cave, the Bad Seeds. Ich hatte davor ein Album gemacht, das hieß Surfing on a Backbeat. Ich dachte, da ist doch schon mal der Name der Band, And the Backbeats. Das ist schon mal klar, And the Backbeats. Und dann habe ich so aus Nick Cave, Rick Brave. Rick, nee, Dick Brave ist viel lustiger. Und dann so ist Dick Brave and the Backbeats entstanden. Und dann habe ich halt mit einem befreundeten Autor, der Comedy-Sachen schreibt und so, habe ich dann die gesamte Biografie erfunden. Und für jeden einzelnen Musiker auch. Also die erste Tour, die Veranstalter durften auf ihre so Sammelzettel, und sie hatten ja immer so Sammelzettel in den Clubs, wo dann drauf stand Montag das, Dienstag das und so, ne? Und Freitag Dick Brave and the Backbeats, Klammer auf, Rock'n'Roll, Komma, Kanada, Klammer zu. Das war's. Und ich wollte damals kein Amerikaner sein, das wäre ja naheliegend gewesen, so, aber da war irgendwie, ich glaube, damals der kleine Bush war da, glaube ich, gerade am Machen und so, und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und also deshalb bin ich Kanadier geworden, ja. Und war dann Vancouver gut und habe dann so eine ganze Geschichte, warum Dick Brave und so, und der heißt in Wirklichkeit Richard Leon Coeur und so und so.
Also es war schon anders, hatte Hand und Fuß. Aber war es wirklich so? Ich meine, ich kann mich an diese Zeit Dick Brave erinnern und auch an Lieder, aber war es so, dass du wirklich eingetreten bist undercover?
Ja, ich durfte keiner sagen, dass Sascha kommt.
Okay.
Haben die Leute dann vor Ort rausgefunden. Das war nicht immer ganz so einfach. Weil natürlich auch, wenn man da schreibt, Dick Brave, Rock'n'Roll Kanada, dann kommen natürlich auch so Originals, ne? So Jungs mit Tolle, die wirklich
den ganzen Tag her?
So laufen und so. Und sich dann hinten hinstellen, die Arme verschränken und dann erstmal sich das so angucken. Und dann hat man Lichttechniker, weil das steht, oder Tontechniker, der meistens da, die stellen sich meistens da so ans Pult, damit sie am besten sehen und so, um das zu beobachten und erstmal zu judgen, so, ne? Und dann stehen die da und dann kommt so nach so einem dritten Lied dann irgendwie so, sag mal, das ist der doch. Das ist doch der aus dem Fernsehen. Und, so. Und dann entdecken sie das und sind erst aufgebracht, so, als hätte man sie verarschen wollen und so, und sind erst aufgebracht und dann darf der das und so, und dann erstmal mecker und so, und dann so nach zwei weiteren Liedern so, ah, macht er aber gut, ne?
Muss man sich eingestehen. Muss man
leider, der macht's aber leider gut, ne? Ah, der kann das schon, ne? Ja, und dann haben wir natürlich auch da so ein bisschen die Gemeinde auch ein bisschen gespalten. Also das war so sehr, wie bei so Weinen, wo man sagen kann,
Sauvignon Blanc,
wo man sagen kann, yes or no. War auch Dick Brave bei den, zumindest bei den, die diese Musik sehr, sehr ernst nehmen. Und die in ihr Leben halt und ihr Leben darum herum bauen, die waren natürlich besonders kritisch, aber da hatten wir wirklich, ich glaube, ich würde sagen, so ziemlich halbe, die einen gesagt haben, der soll aufhören damit, der verrät unsere Welt, und die anderen gesagt haben, seid doch froh, dass er das macht, weil dann kommt das wenigstens mal wieder hier, so, er hält das Ding am Leben. Und er macht's auch noch gut. Also das war so ein schöner Streit, der immer abging, der uns ganz gut getan hat auch.
Was trinkt wohl Dick Brave?
Ja, also ich würde ja sagen, wenn der Biografie nach, darf der eigentlich natürlich nur Hartalk saufen.
Das hätte ich jetzt auf den ersten Moment auch
also
gedacht.
Also, ne, so Whisky, Wodka und so, aber heimlich trinkt er Rotwein.
Sehr gut. Und wir sollten jetzt mal noch schauen, weil wir uns diesen Riesenkeller tatsächlich mal noch anschauen. Aber davor noch eine letzte Frage. Wenn du in Hamburg bist in Sachen Wein, wo sollte man hingehen? Gibt es einen Platz, einen Ort, ein Restaurant, eine Bar, in der du sehr gerne zum Weintrinken bist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in Hamburg die Lokale nicht nach dem Wein aussuche, sondern nach dem Essen, weil wir so selten unser Sohn ist jetzt fast 4. Und die letzten paar Jahre waren dann so auch natürlich auch Corona-bedingt und so weiter und so fort, war natürlich jetzt nicht so viel Ausgehen angesagt und so. Ne? Und jetzt müssen wir langsam wieder lernen, auszugehen. So, und das auch so zu timen, dass wir mal wieder öfter essen gehen und so. Aber ich habe eine sensationelle, das ist natürlich dann auch kostentechnisch, ne? Das kann man nicht so oft machen, weil das wirklich auch,
es ist
kostspielig, aber der beste, also einer der besten Läden, in denen ich je überhaupt gegessen habe, ist das Bianc. In Hamburg, Hafen. Das ist dann ganz viele Gänge, ein bisschen molekular, meets lecker, so, aber eben halt nicht so nur Chemie, sondern nicht nur fancy-pancy. Aber, also es ist schon fancy-pancy, aber es ist halt super lecker. Das ist wichtig. Und dann gibt's dann auch mal, kann man 12 oder 17 Gänge machen. Und dazu gibt's eine Weinbegleitung. Und das kann,
12, 17 Gänge?
Wenn, liebe Zuhörer, wenn Sie mal da essen gehen sollten, dann bitte mit Weinbegleitung. Das lohnt sich, weil der Sommelier da ist eine Wucht. Wenn Wein mit dem Essen so viel Sinn macht, wie da, dann ist die Aufgabe zu 100% erfüllt. Und ansonsten, wir sind ja gerade in 4 Jahreszeiten, hier ist natürlich ein Platz, wo man natürlich aus dem Vollen schöpfen kann. Was mich ja manchmal auch überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Weinkarte zu dick ist, wenn die so Telefonbuch dick ist, ne, dann
Ich finde das schon richtig. Ja? Also inzwischen finde ich das schon richtig schön. Ich würde mich gerne eingrenzen lassen,
so ein bisschen.
Ja, ich verstehe den Punkt. Aber dafür gibt es ja zum Glück dann die Helferinnen und Helfer, die, die einen lesen in seiner Weinsprache und dann sagen, wenn du normale, so wie im, wo ist denn das immer, wenn man online shoppt, dir gefällt das, gefällt dir auch das. So, und das ist deren Spooky. Job und das können ja viele sehr gut. Ja. Vielen Dank, es hat mich total gefreut.
Danke, ebenso, sehr schön.
Es war jetzt der genau richtige Wachmacher, um 11 Uhr. Ich finde, wir haben was Schönes ausgewählt und es hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt, was wir in Sachen Wein noch hören.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Das war Auf ein Glas Wein mit Sascha. Und ich hoffe, man hat uns die Begeisterung und Freude beim Zuhören angemerkt, sodass ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Ich sage bis dahin und wir hören uns beim nächsten Mal.